Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
Da sind wir wieder zu einer neuen Folge von meinem Chatbot-Podcast. Heute geht es gar nicht so direkt um Chatbot, beziehungsweise es geht um einen ganz berühmten Chatbot, nämlich ChatGPT. Und dahin, wie man, ich würde mal sagen, ChatGPT auch so ein bisschen als Personal Assistant nutzen kann. Zu Beginn, wie immer, vielen Dank an meine Partner. Das sind CMM 360, Mesonair und Kurt Creative. Und das nächste Danke geht an Kim Engels von Converto. Vielen Dank, Kim, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und ein bisschen aus eurem Nähkästchen plauderst, würde ich mal sagen.
Hallo Sophie, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung und dass ich heute hier sein kann. Freut mich sehr und bin schon sehr gespannt.
Sehr cool. Kleiner Funfact am Anfang, der Kim war mein erster Chef in Zürich und seitdem sind wir uns immer mal wieder über den Weg gelaufen und ich finde es wahnsinnig spannend, was wir in letzter Zeit wieder alles diskutiert haben. Drum habe ich gedacht, es ist Zeit für eine gemeinsame Podcast-Aufnahme mit dir, lieber Kim. Und vielleicht kannst du zu Beginn dich ganz kurz den Zuhörern vorstellen und vor allen Dingen so ein bisschen sagen, was du eigentlich den ganzen Tag bei Converto machst.
Ja klar, sehr gerne. Also mein Name ist Kim Engels. Ich bin seit etwas über 20 Jahren in diesem ganzen Umfeld Digitalmarketing unterwegs und seit jetzt einiger Zeit bei der Converto als CEO. Ich habe die Leitung der Firma übernommen und wir verstehen uns selber als Innovator im Marketing, im Digitalmarketing. Und da machen wir halt sehr viel halt, ich sag mal, auch interne Produktentwicklung für unsere Kunden, sowohl Direktkunden als auch die Agenturen. Und das, was ich den ganzen Tag mache, ist natürlich sehr viel mit Kunden interagieren von uns, aber natürlich auch zusammen mit unserem gesamten Team, wie gerade gesagt, ne, also die Produkte weiterentwickeln, zu schauen, wie entwickelt sich der Markt, wo gehen wir auch, ich sag mal, in der Gesamtsituation im Digitalmarketing hin. Und da spielt natürlich mittlerweile sehr viel rein, weil das Digitale ist halt, ich sag mal, sehr einnehmend geworden in unserem Leben. Und ja, von daher ist halt alles, was da, ich sag mal, auch in diesem AI-KI-Umfeld passiert oder halt auch in diesen ganzen Themen wie Chatbots, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, aktuell passiert, ja, trifft mich da quasi jeden Tag sehr positiv.
Sehr gut. Immerhin positiv, das finde ich gut. Letzte Woche habe ich dir geschrieben und gesagt, Mensch Kim, meinst du nicht, dass ChatGPT auch so im Bereich Chatbots und Storytelling wahnsinnig spannend für eure Kunden wäre? Und dabei deine erste Antwort, naja, ganz so weit sind die Kunden noch nicht, aber wir nutzen das trotzdem. Vielleicht kannst du da mal kurz sagen, wie ihr als Agentur jetzt ChatGPT bereits im Einsatz habt.
Ja, an der Stelle ist, glaube ich, wichtig, also wir sind nicht so eine klassische Agentur, sondern wir arbeiten halt viel mit zum Beispiel den Media- oder Kreativagenturen zusammen. Aber in der Tat ist es so, dass wir, ich sag mal, sowas wie GPT sehr viel oder ChatGPT sehr viel nutzen, um in der Tat uns Ideen auch wirklich produzieren zu lassen oder Ansätze generieren zu lassen. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, wenn wir zum Beispiel eine Kampagne für einen Kunden haben, wo auch das Medium E-Mail genutzt wird, haben wir dann als Beispiel eine Webseite, wo es dann irgendwie um Produkte geht oder halt auch generell weiteres Informationsmaterial. Und sowas also nutzen wir dann halt viel, um halt zum Beispiel dann hinzugehen und mit ChatGPT zu sagen, okay, generiere mir bitte zum Beispiel einen Newsletter oder ein E-Mailing, das diese Zielseite quasi als Basis hat und dann aber zu definieren, okay, bitte generiere eine E-Mail mit einer Zielgruppe A, mit einer Zielgruppe B, mit einer Zielgruppe C, was zum Beispiel, wenn wir jetzt im B2B-Umfeld uns das schon anschauen, verschiedene Unternehmenstypen sein können oder auch Unternehmensgrößen oder verschiedene Dienstleister, die unterwegs sind im Markt. Und dadurch halt dann einfach schon mal eine Vorlage bekommen und sagen können, okay, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, wir wollen im medizinischen Sektor irgendwie Zahnärzte ansprechen, wo dann halt einfach auf andere Dinge auch eingegangen wird in der E-Mail, als sie zum Beispiel dann in einer E-Mail für, sagen wir mal, Veterinärmediziner eingegangen wird, was ja auch logisch ist, was ja auch jeder Mensch so machen würde in der Ansprache. Und mit so einer Basis an, ich sag mal, verschiedenen Möglichkeiten, wo unsere Leute dann hingehen und das als Basis nehmen und das dann halt weiter überarbeiten. Und das ist halt genau so ein Beispiel. Es funktioniert halt sehr gut, um eine Idee zu geben, um eine erste Struktur zu geben, einen ersten Ansatz, okay, welche Informationen kann ich für wen nutzen? Und das wird dann halt entsprechend weiter aufgearbeitet.
Sehr interessant. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Ich muss sagen, manchmal fand ich super und habe gedacht, okay, jetzt hat mir das Tool gerade 5 Stunden Arbeit erspart. Und manchmal habe ich gedacht, oh, ich hatte mir mehr erhofft. Ich hatte mir erhofft, es würde mir jetzt 10 Stunden Arbeit abnehmen und eigentlich hat es mir 0 Stunden Arbeit abgenommen.
Ja, definitiv.
Aber nichtsdestotrotz ist es ja, also das Thema Prompt wird da sicherlich mit einspielen. Da möchte ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Da gibt es eine andere Podcast-Folge zu, kann ich schon mal sagen. Vielmehr würde ich mal sagen, wenn du das jetzt so machst und dann vielleicht sogar dem Kunden präsentierst und sagst, hey, also wenn sie jetzt den Newsletter verschicken, wir würden diese Sachen da reintun und das ist auf Basis von GPT entstanden. Kennzeichnest du das dann auch so oder sagst du dann auch deinem Kunden, also GPT hat gesagt und wir finden das ganz sinnvoll oder wir haben das ergänzt und jetzt ist das Ergebnis oder wie gehst du davor?
Genau, also wenn wir das machen, fairerweise, wir machen das nicht bei allen Kunden, aber bei den Kunden, wo wir es machen, sagen wir ganz klar, wir haben von zum Beispiel ChatGPT quasi die Basisarbeit erledigen lassen. So ein Anschreiben oder so ein Dokument geht also selbst auch an unseren Kunden nie raus, ohne dass das Korrektur gelesen wird, gegengelesen wird. Also dass da im Grunde genommen ein Lektorat stattfindet. Ja, das ist in der Tat sehr wichtig, weil du hast gerade schon das schöne Beispiel gebracht. Der Algorithmus kann halt auch mal hart daneben liegen. Und das passiert auch. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Sondern das muss man halt einfach im Hinterkopf haben an der Stelle. Und es gibt ja mittlerweile auch verschiedene Lösungen. Also ChatGPT ist jetzt sehr bekannt und in aller Munde. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit auch mit diesem Bing-Developer-Modus auch ein bisschen experimentiert, wo du ja zum Beispiel auch direkt im Interface Vorgaben machen kannst. Also als Beispiel soll irgendwie die E-Mail oder ein Blogpost eher von der Tonalität eher locker sein oder eher professionell klingen etc. Da kriegt man ja auch sehr unterschiedliche Ergebnisse, obwohl mehr oder weniger die gleiche Technik dahinter steht. Aber ja klar, da gehen wir dann in der Tat hin, sagen hier, das war die Basisarbeit, die die Tools gemacht haben. Da hat dann entsprechend nochmal ein Redakteur, hat da drüber gearbeitet, hat auch teilweise Passagen rausgenommen. Wir haben auch teilweise dann die Passagen drin gelassen, die wir eigentlich löschen würden, wo wir dann sagen, hier, das hat quasi der Algorithmus dazu gesagt. Wir würden es aber so und so formulieren. Und dann ist das im Regelfall eine Diskussion mit dem Kunden, wie es dann weitergeht. Aber das machen wir in der Tat sehr transparent, weil, also, ne, das ist ein Tool, das am Markt ist. Und, ne, wenn ich einen Tisch kaufe, weiß ich ja auch, dass da Werkzeuge genutzt wurden. Nichtsdestotrotz hat aber der Mensch den Tisch gebaut.
Sehr interessanter Vergleich, vielen Dank. Wie reagieren denn jetzt die Kunden darauf? Also, sind die dann alle, dass die sagen, ja, super, finden wir gut, dass ihr das eingesetzt habt oder überhören das sogar? Oder gab es da auch schon mal kritische Meinungen zu?
Also, kritische Meinungen, ich sage mal, im klassischen Sinne nicht, sondern es war eher immer ein, ah ja, aber gut, dass ihr nochmal jemanden habt drüber lesen lassen. Das ist das, was ich gerade meinte. Also ich würde halt nie hingehen und so ein Dokument quasi unrevidiert einfach rausgeben, egal an wen. Und in der Tat, also sehr häufig ist das Feedback eher ein, ah cool, das macht ihr schon oder das geht schon. Und häufig haben wir dann, wenn es ja irgendwie in einem Termin ist, dass wir es auch live zeigen. Mhm. Also, ne, dass wir schnell sagen, okay, wie wird das denn aussehen, wenn wir das jetzt noch für Produkt Z machen bei euch oder sowas. In der Tat ist es eigentlich eher ein, wie soll man sagen, ein Gesprächsanreger an der Stelle, weil, ne, in unserer Bubble ja sowieso ein sehr omnipräsentes Thema im Moment, aber dass es halt auch wirklich in einem Arbeitsablauf, in einem Workflow drin ist, kommt dann doch für den einen oder anderen, glaube ich, eher überraschend.
Okay. Ja, danke. Es ist schon mal interessant, dass da die Mehrheit doch eher aufgeschlossen ist. Finde ich sehr gut. Ich sehe auch vieles so wie du. Ich denke auch, es ist völlig legitim, das irgendwie zu nutzen. Man sollte es aber kennzeichnen und man sollte dem Tool sicherlich nicht komplett blind vertrauen.
Genau.
Ich habe zum Beispiel letzte Woche mal das Experiment gemacht. Ich habe nebenbei noch immer meine Ferienwohnung auf Airbnb vermietet und dann habe ich natürlich unterschiedlichste Gäste. Und dann habe ich versucht, dass ChatGPT unterschiedliche Willkommensnachrichten an diese Gäste generiert. Bei dem einen habe ich gesagt, hey, das ist eine etwas ältere Frau, die war noch nie in Tessin. Und bei der anderen habe ich gesagt, hey, das ist eine jüngere Frau, die kennt den Tessin. Und er sollte die Willkommensnachrichten anpassen. Und wenn ich dann nicht fand, er hat es am Ende nicht ganz so gut gemacht. Das kann aber auch an mir gelegen haben, dass ich ihm die falschen Befehle gegeben habe, wo ich drauf hinaus will. Habt ihr das auch wirklich schon in der Realität getestet, dass ihr Newsletter an unterschiedliche Zielgruppen geschickt habt, aber ChatGPT sozusagen habt den Text unterschiedlich formulieren lassen?
Haben wir. Wir haben in der Tat also wirklich, ich sag mal, verhältnismäßig granular die Zielgruppen definiert, also ne, auch so wie Mann, Frau, Altersgruppen etc. Ich muss sagen, entweder waren bei den verschiedenen Varianten, die rausgekommen sind, die Unterschiede sehr marginal, dass wir gesagt haben, okay, mal schauen, ob das Sinn macht. Oder die Ansprachen waren so komplett unterschiedlich. Und was ich sehr häufig finde, gerade bei Texten, die ChatGPT, also zumindest die 3.5er-Variante, mit der 4er-Variante habe ich es noch nicht getestet. Ich finde, sehr viele Texte sind verhältnismäßig repetitiv. Mhm. Also man merkt, dass das kein Mensch geschrieben hat. Oder wenn das kein, wie wir sagen würden, Muttersprachler geschrieben hat. Und das finde ich dann teilweise etwas auffällig, wenn man dann so verschiedene Varianten nebeneinander legt. Und das ist das, was ich meinte. Es gibt immer noch mal ein Lektorat der Texte. Aber ja, wirklich so für verschiedene Zielgruppen. Und auch da, was ich sehr spannend finde, also ne, gerade in so einem Business-Umfeld, wo man irgendwie die verschiedenen Leute ansprechen will, wie ChatGPT hingeht und für eine Zielgruppe Dinge heraushebt aus einem Informationspool versus bei einer anderen Zielgruppe. Also ne, ich hatte vorhin dieses Beispiel mit einem Zahnmediziner versus einem Veterinärmediziner und auf welcher Basis dann wirklich der Algorithmus sagt, okay, für die eine Berufsgruppe ist ein gewisser Faktor bei einer Maschine anders wichtig als für eine andere Berufsgruppe. Und das finde ich in der Tat sehr spannend, wo da diese Verbindung entsteht. Und ne, auch bei deinem Beispiel irgendwie jemand, der das Tessin nicht kennt, dem würdest du ja vielleicht irgendwie jetzt, wenn du es schreibst, irgendwie noch Tipps mitgeben versus jemandem, wo du sagst, okay, die Person kennt das Tessin, sagst du einfach, ja, willkommen zurück, du kennst dich ja aus, also ne, im übertragenen Sinne. Also ja, wie gesagt, haben wir schon gemacht mit einem durchwachsenen Ergebnis, sag ich mal.
Okay, das heißt, ihr habt es dann am Ende des Tages nicht so verschickt oder habt ihr sogar schon mal Texte von GPT dann so verschickt und vielleicht sogar getestet?
Nee, nicht 1:1. Okay. Nein, also nicht 1:1 verschickt. Die sind immer überarbeitet worden, weil in der Tat da noch kein Text war, wo ich sagen würde, den kann man so 1:1 benutzen. Mhm. Also selbst wenn ich irgendwie für mich E-Mails oder Texte erstellen lasse, gerade als ChatGPT, ich sag mal, der Öffentlichkeit verfügbar gemacht wurde, hat man natürlich schnell mal irgendwie sowas getestet und hat dem Motto, schreib mir mal eine Intro-Mail an irgendjemanden. Selbst da habe ich die Sachen nicht 1:1 so verschickt, sondern wirklich nur als Basis genommen.
Jetzt komme ich doch nochmal zu dem Thema Prompt, weil ich glaube, es passt jetzt hier schon sehr gut, obwohl es auch in der anderen Folge, wie gesagt, behandelt wird. Denkst du denn jetzt, wenn jetzt ChatGPT das nicht ganz so formuliert hat, wie du es gern hättest, dass es an dem System ChatGPT liegt? Oder hast du dann dich auch selbst schon mal gefragt, ob du vielleicht die falschen Befehle gegeben hast und vielleicht auch dahingehend deine Art und Weise, wie du mit ChatGPT redest, schreibst, verändert?
Ja, also ich glaube in der Tat, dass das ein sehr großer Faktor ist. Also man sieht ja momentan auch viel diese Diskussion, was ist der richtige Prompt, um welches Ergebnis zu bekommen? Und ich habe das in der Tat auch schon gemerkt, wenn ich quasi einen Prompt formuliert habe und ein Ergebnis bekommen habe, wo ich mir dann gedacht habe, ah ja, okay, da hat im Grunde genommen die Information dem Algorithmus gefehlt, die für mich selbstverständlich war, die der Algorithmus dann in dem Moment nicht hatte. Und habe sehr häufig schon gesagt, okay, bitte formuliere das mal um, nutze noch diese Information oder auch fass es kürzer, mach es länger, formuliere es um. Auch so Sachen wie, kannst du mir aus dem Text irgendwie eine Summary machen und dann im Nachgang sagen, okay, kannst du die Summary etwas länger machen? Mhm. Also auch solche Sachen. Also das funktioniert ja in der Tat recht gut. Und ich glaube, wir haben ja jetzt etwas, wenn man so ein bisschen zurückgeht, wenn du früher bei Google was gesucht hast, wir haben ja schon seit Jahren das quasi gesehen, historisch, dass Leute ganze Sätze und ganze Fragen bei Google reingegeben haben und früher aber Google eigentlich nur hingegangen ist und die drei relevanten Keywords genutzt hat fürs Matching. Und hier ist es halt genau umgekehrt. Also ne, der Prompt kann halt sehr, sehr groß und sehr komplex werden und liefert dann in der Tat auch ein zusätzliches Ergebnis oder einen zusätzlichen Output. Von daher wird, glaube ich, dieses Thema, wie der Prompt aussehen kann, um möglichst viel rauszubekommen, wird noch ein sehr großes Thema und eine sehr große Diskussion werden.
Ich glaube auch, das ist ein spannendes Thema. Ich beschäftige mich, wie gesagt, auch seit längerem damit. Mhm. Ich denke aber auch wieder, es ist irgendwo auch relativ natürlich oder fast schon menschlich. Also zum einen, was du gesagt hast, ich finde es sehr interessant, wie man einfach ChatGPT dann Zusatzinfos geben kann, von wegen, mach's länger. Und er versteht genau, was er jetzt länger machen soll. Also ich muss da nicht eigentlich nochmal von vorne anfangen, noch machen, Summary und so weiter. Und ich meine, das Gleiche ist gegenüber Menschen. Das kennen wir ja manchmal selber. Wir sagen, sei es einem Praktikant, sei es einem Freund, sei es einem Kollegen irgendwas. Und wir gehen irgendwie ganz klar davon aus, dass er es so macht, wie wir denken. Also beste Beispiel, ich habe am Samstag, war ich mit meinem Freund Fahrrad fahren und habe dann gesagt, ja, weil wir Pause gemacht haben, hey, kannst du mir eine Cola mitbringen? Und er hat mir die Cola als Dose mitgebracht. Und ich habe dann gesagt, ja, aber ich wollte doch eine Flasche. Und da sagt er, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Völlig legitim. Ich habe einfach bei Cola an eine Flasche gedacht und er hat bei Cola an die Dose gedacht. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich.
Ja, exakt. Also auch da sieht man ja eigentlich sehr schön, dass die Intention, die wir, wenn wir irgendetwas anfragen, ja im Zweifelsfall in unserer Kommunikation gar nicht mit rübergeht. Weil in der Tat ist ein schönes Beispiel, das, was du einfach im Kopf hattest, woran du gedacht hast. Und ja, auch wenn jetzt irgendwie GPT-4, ich habe keine Ahnung, 10 Trillionen Parameter hat, ist es halt im Zweifelsfall nicht dein Parameter. Ne? Und das macht, glaube ich, da schon einen sehr großen Unterschied. Und dieses blinde Verständnis zwischen Mensch und Maschine, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern.
Ja, wobei ich glaube, also was ich auch wieder interessant finde, gehen wir jetzt nochmal zurück auf das Texte generieren. Ich bin vielmals jemand, ich habe eine Idee, ich schreibe einfach drauf los. Und dann muss ich wieder zurückrudern und denken, ach so, für welche Zielgruppe habe ich das jetzt eigentlich geschrieben? Ach so, ja, vielleicht irgendwie doch nochmal anpassen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich gebe ChatGPT einen Befehl, dann muss ich mir viele Gedanken sehr strukturiert am Anfang machen. Was wiederum für den Output auch gar nicht so schlecht unbedingt ist. Wenn wir jetzt Newsletter schreiben wollen, macht ja eigentlich Sinn, dass wir uns im ersten Schritt mal überlegen, wer ist unsere Zielgruppe, welche Tonalität, was sind jetzt so wirklich die Infos und was soll die Zielgruppe oder der Leser eigentlich wirklich mitnehmen, worauf soll er klicken? Ja. Und wenn ich mir diese Informationen, glaube ich, strukturiert am Anfang mache, hilft das natürlich auch GPT, oder?
Absolut. Also das ist halt dieses, bereiten wir uns auf so ein Thema oder auf so einen Task wirklich vor? Oder entsteht halt die Aufgabe und das Ergebnis der Aufgabe eigentlich aus dem Prozess heraus? Und ich glaube, das ist da der große Unterschied, weil klar, desto mehr du am Anfang in den Prompt reingibst an Zusatzinformationen, umso signifikant besser wird halt auch der Output werden. Und wenn man sich halt diese Zeit nimmt, um das quasi vorzuformulieren, du brauchst ja das wahrscheinlich nicht mal zu formulieren, das reicht ja, wenn du Stichpunkte mit reinwirfst, dann wird natürlich auch da entsprechend das Ergebnis besser. Und da wird sich dann, glaube ich, auch sehr zeigen, wie gut dann halt mittelfristig das Ganze halt auch funktioniert, dass es halt auch eine gewisse Eigenständigkeit bekommt. Und nicht, wenn jemand halt eine Anfrage reingibt mit 5 Parametern und jemand anderes das ebenso macht, dass du dann auch das exakt gleiche Ergebnis bekommst. Und das sind, glaube ich, dann dieses Wachstum auch in den Informationen und auch in dem Output, das aus diesen generativen AIs noch rauskommen muss. Und das wird sich aber, glaube ich, erst zeigen.
Okay, jetzt hast du gerade gesagt, es kommt vielleicht, es wird sich zeigen und so weiter. Jetzt nochmal ganz praktisch an die Zuhörer. Was würdest du denen jetzt mitgeben? Sollen sie es jetzt erstmal ausprobieren oder sollen sie sagen, na, der Kim, der testet das schon und ich warte erstmal?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ganz klar testen. Aus einem ganz einfachen Grund heraus. Nur wenn man es testet, wird man sehen, ob es für einen funktioniert. Weil, ja klar, ne, ich mache es. Das heißt aber noch lange nicht, dass es ne, für dich funktioniert oder für irgendeinen der Zuhörer funktioniert. Das heißt, jeder muss da ja auch den Use Case für sich finden. Und wenn ich mir auch einfach anschaue, was wir bei uns in der Firma machen. Also ne, wir sind auf das Thema relativ schnell aufgesprungen, weil wir aber auch mit solchen, ich sag mal, KI-basierten Ansätzen schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Also wir haben schon in der Vergangenheit sehr viel in dem Umfeld gemacht. Ob es jetzt irgendwie sei, dass wir irgendwie Daten von Machine Learning Algorithmen auf Muster haben erkennen lassen oder dass wir irgendwie Kampagnen-Targetings mit so selbstlernenden Algorithmen unterlegt haben, um irgendwie die passenden Topics für eine Kampagne zu finden und solche Sachen. Und auch das haben wir ja alles nur, weil wir es irgendwann mal getestet haben. Und ja klar, also ne, wir testen es sowieso, aber meines Erachtens sollte einfach jeder schauen, okay, ist das etwas, womit ich etwas anfangen kann? Vielleicht erschließt sich ja auch der Use Case für den Einzelnen im Moment noch gar nicht, ne? Weil wir haben ja jetzt bei dieser prompt-basierten Interaktion haben wir ja auf einmal eigentlich eine sehr Oldschool-Interaktion wieder. Also, ne, das haben wir ja im Grunde genommen sehr lange nicht gesehen im Computer-Interface, sag ich mal. Das war halt zuletzt sehr viel der Hype mit Sprache, also mit gesprochener Sprache. Und jetzt gehen wir halt gerade wieder in eine etwas andere Richtung. Aber ich würde ganz klar sagen, es sollte jeder austesten und halt einfach schauen, kommt da was raus, was einem taugt, was einem auch im Alltag hilft. Wenn dem aktuellen nicht so ist, okay, dann ne, hat man es getestet, dann kann man es vielleicht in 3 oder 6 Monaten nochmal ausprobieren. Und wenn was rauskommt, ist vielleicht schon geholfen. Also ich würde da in der Tat sagen, also nicht nur auf die Meinung von anderen verlassen, sondern sich an der Stelle auch selber eine Meinung zu bilden.
Ja, vielen Dank. Also das würde ich auch genauso all unseren Zuhörern empfehlen. Und das ist ja eigentlich auch immer mein Wunsch im Podcast, dass ihr irgendwie Inspirationen bekommt, dann vielleicht mal selber austestet und dann hinterher sagt, gut, macht Sinn für mich oder macht vielleicht auch keinen Sinn, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Letzte Frage gegen Ende, Kim. Jetzt sollen ja die Zuhörer das alles testen. Würdest du einfach sagen, einfach blind testen oder sagst du, es gibt irgendwelche Fehler, da bist du reingetappt und da möchtest du die Zuhörer vorbewahren?
Ich würde es nicht Fehler nennen, aber sich nicht an dem aufhängen, wo alle irgendwie jetzt gerade den absoluten Hype draus machen. Also ne, es kam ja dann, was weiß ich, bei ChatGPT dann halt sehr schnell so Sachen wie, ja, und jetzt kann irgendwie jeder Autor werden und sich von sich ein Buch schreiben lassen, weil er irgendwie eine Idee reinwirft und solche Sachen. Ja, in der Theorie. Also jeder, der das mal, ich sag mal, basismäßig ausprobiert, wird sehr schnell merken, da kommt was raus, was aber dann tendenziell auch vielleicht niemand lesen möchte. Ich würde den Ansatz wählen, halt mal 5 Minuten inne und überleg dir, gibt es etwas, womit du unglaublich viel Zeit verbrennst in deinem Alltag, weil es sehr repetitive Themen sind oder weil du irgendwie riesig lange Texte hast, wo du aber im Grunde genommen eigentlich eine Zusammenfassung brauchst. Oder das sind alles so Beispiele. Aber das muss halt jeder für sich finden. Aber nicht irgendwie jetzt zum 334 Millionsten Mal auszuprobieren, ob der ChatGPT irgendwie eine lustige Kindergeschichte schreibt oder sonst irgendwas. Ja, da kommt irgendwas raus, aber welchen Mehrwert hast du da hinten raus? Außer es ist dein Umfeld. Also ich will jetzt hier keine Kinderbuchautoren diskreditieren. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also jeder sollte für sich mal schauen, gibt es etwas, wo mir das sinnvoll helfen kann? Und das dann auch auszuprobieren. Weil wenn du irgendetwas durchtestest, was mit deinem Alltag nichts zu tun hat, erschließt sich dir der Mehrwert meines Erachtens nicht. Und dann sitzt du davor und denkst, ja gut, warum machen da jetzt alle so einen Hype draus? Und ich glaube, das sind so Sachen, die da sehr helfen können. Und bei vielen, ich sag mal, Tätigkeiten ist es ja vielleicht auch gar nicht irgendwie sowas wie ChatGPT, sondern vielleicht irgendwie eins der anderen großen Tools, die da mittlerweile unterwegs sind, ob es jetzt irgendwie Grafikgenerierung, Bildgenerierung, irgendwie sowas in der Richtung ist. Oder es gibt ja auch mittlerweile sehr gute Tools, zum Beispiel sowas wie Sprach-zu-Text-Transkodierung, lauter solche Dinge. Und da gibt es halt sehr, sehr viel, was man da ausprobieren kann. Aber das macht halt meines Erachtens alles nur Sinn, wenn es halt auch etwas ist, was für dich in den Alltag passt. Beruflich oder privat ist an der Stelle eigentlich erstmal egal.
Ja, sehr gut. Also gebe ich dir auch wieder recht. Und drum habe ich auch immer so Freude, wenn ich dann denke, ah cool, jetzt will ich mal meinen Airbnb-Gästen eine Begrüßung schreiben und ich nutze es dafür und so weiter. Also wirklich irgendwie Cases, die einen selber irgendwie berühren, wo man es auch vor allen Dingen auch gut beurteilen kann, macht das jetzt Sinn oder nicht. Also ich kann euch beruhigen, ich schreibe meine Begrüßungsnachrichten an die Airbnb-Gäste weiterhin selber. Ich habe gefunden, das ist für mich irgendwie gerade noch einfacher, persönlicher und ja, funktioniert aktuell einfach besser. Aber das nur dazu. Ansonsten würde ich sagen, Kim, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Insights. Es war ein sehr interessantes und ich glaube auch zielführendes Gespräch mit dir. Ich bedanke mich bei all meinen Podcast-Zuhörern natürlich, dass ihr hier zugehört habt. Und wenn ihr Inputs habt, wenn ihr vielleicht selber Erfahrungen gemacht habt oder Wünsche für weitere Folgen, jederzeit gerne melden. Und das letzte Danke geht an meine Partner, Mesonea, CMM 360 und Furt. Und insofern wünsche ich allen noch einen ganz tollen Tag.
Danke.
Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.100mark.ch.